man müsste eigentlich, es ist wie beim FKT auch, man müsste eigentlich supported, unsupported oder sowas, müsste eigentlich, also es gibt ein Everesting mit Downhill oder ohne Downhill, müsste nochmal differenzieren, zumindest wenn es um Trailrunning Everesting geht.
Boah, weißt du, was mich echt immer voll nervt, an dem, was du gesagt hast, so Trailrunner, ja, wir sind ja was Besonderes und so.
3, 2, 1, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal, brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch, denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I was like, I just thought it's not good.
Pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Killian Jordan!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Laufen, dem Laufsport von alleslaufbar.de. Hier im Trailfunk mit Juliane und Christian.
Hallo.
Hallo Juliane, wie geht's dir?
Ganz gut. Wir sind heute nämlich nicht zu Hause, sondern nehmen den Podcast im Zillertal auf. Das ist so 1,5 Stunden von Garmisch entfernt. Ja, ein schönes Bergtal. Wir gucken raus und haben eigentlich den gleichen Ausblick wie zu Hause, ne? Auf die Berge.
Ja.
Aber es ist dennoch mal was Besonderes.
Voll, ja. Wir ernten hier die Früchte deines Erfolgs, denn du hast beim Garpa Trail den 2. Platz gemacht und hast da eine Hotelübernachtung bekommen, die wir hiermit eingelöst haben. Genau.
Genau. Ja, das ist ja auch wirklich eine große Trailrunning-Region. Hier findet der Meierhofen Ultrax statt. Hier startet auch der Berliner Höhenweg, eine hart umkämpfte FKT-Strecke, die mich sehr interessiert. Ja, und das, genau, das checken wir hier mal alles aus.
Unser Hauptthema im späteren Verlauf des Podcasts wird das Thema Beschleunigung bzw. Entschleunigung sein. Wir müssen da natürlich nochmal auf den Soziologen Hartmut Rosa zu sprechen kommen, der den Beschleunigungsbegriff eigentlich geprägt hat hier in der deutschsprachigen Diskussion. Den wollen wir nochmal aufs Laufen anwenden und wir haben eben das Gefühl, dass es schon eine Gegenbewegung auch gibt und wir möchten in dem Zusammenhang auch über den Begriff Slow Trail sprechen und was das bedeuten könnte für Trailrunner. Genau.
Bevor wir einsteigen in unsere Kategorien, ausprobiert, aufgeschnappt und all in, all out und dann Lauf der Dinge, wollte ich aber nochmal auf deinen Lauf zu sprechen kommen. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Du bist den Rennsteig gelaufen, gefinisht und es gibt sogar einen Film darüber. Erzähl mal.
Ja, der Rennsteig, er ist gefühlt auch schon wieder Ewigkeiten her und ich glaube, ich habe auch schon in anderen Podcast-Formaten hier von Alles Laufbar darüber gesprochen. Also ich weiß, dass ich in der Mitgliedsfolge mit Benny drüber gesprochen habe und auch bei Happy Sad mit David, aber eben noch nicht mit dir hier, mit Juliane. Und deswegen kann ich da gerne noch ein paar Sätze zu verlieren. Ich war auf jeden Fall dann ziemlich positiv überrascht von mir selbst. Und das ist natürlich auch immer schön, dieses Potenzial, was so ein Wettkampf bieten kann, dass man ja, sich selbst irgendwie auch überraschen kann, ja, dass das also auch möglich ist.
Dass du gefinisht hast, war das die Überraschung oder die Art und Weise, wie du den gelaufen bist?
Ja, so vor allem, dass ich gefinisht habe, das war gar nicht so selbstverständlich in meinem Kopf.
Ja, das hat mich auch fast überrascht, weil du ja eigentlich ja im Grunde verletzt an den Start gegangen bist. Also du hattest Schmerzen und ich hatte auch Sorge, dass die immer schlimmer werden, was ja eigentlich auch in der Sache liegt. Dass,
ja. Ja.
Aber irgendwie also, hast du die rausgelaufen. Also es wurde immer besser. Also läuferisch war das doch irgendwie, besser hätte es nicht gehen können.
Ich will mir jetzt auf jeden Fall nicht wieder den Vorwurf anhören müssen des Kokettierens, ja, dass ich mit meiner Leistung kokettiere oder mit meiner Unsicherheit kokettiere oder so, denn also de facto war es wirklich so, dass ich in den 6 Wochen vor dem Lauf, ich glaube, 4-mal laufen war oder so.
Ja, ja eben.
Also ich konnte wirklich nicht laufen. Es war dann halt witzigerweise oder glücklicherweise, es ist genau zum Wettkampf ist es weggegangen, diese muskulären Probleme, die ich hatte.
Mhm.
Und deswegen bin ich also nicht mehr, ich bin nicht mit Schmerzen losgelaufen oder sowas. Das hätte ich, glaube ich, dann gar nicht gemacht. Dafür ist der Ultra dann zu lang, die 73 Kilometer. Aber ich war mir ziemlich sicher, dass es während des Laufs höchstwahrscheinlich kommen wird. Darauf hatte ich mich eingestellt. Deswegen war das Finish wirklich gar nicht so selbstverständlich.
Ja. Aber ich muss ehrlich sein, muss zugeben, ich fand jetzt den Lauf, deine Laufleistung und so, das war gar nicht das Spannende an der ganzen Sache. Das hat mich eigentlich eher so nebensächlich interessiert. Mir war schon klar, dass du da irgendwie dann gut durchkommst und so, aber das Drumherum, also Salomon hat einen Film über dich gedreht, du warst vor 10 Jahren schon mal da, nachdem du eine, ja, sehr, sehr, wahrscheinlich die schwerste Zeit deines Lebens hinter dir hattest und jetzt irgendwie so ein Recap irgendwie, zu starten und das alles mal so Revue passieren zu lassen und das in einem Film zu verarbeiten und so intime Dinge nach außen zu tragen, das fand ich das Ding an dieser Sache. Wie ging es dir damit? Also da, mit der Kamera begleitet zu werden, über die schwerste Zeit deines Lebens zu sprechen und das dann in einem Film verarbeitet zu sehen. Wie war das für dich?
Ja, es war auf jeden Fall komisch, diese Erfahrung. Also auch den Kameramann Jan, der das dann gefilmt hat, immer mal wieder zu sehen. Der hat mich dann an unterschiedlichen Orten eben abgepasst während des Laufs und ich habe eigentlich gedacht, dass diese Kamera auch so ein bisschen dafür sorgen wird, dass ich mich so ein bisschen am Riemen reiße. Aber ist mir unheimlich schwer gefallen, weil so ein Ultra, der ist dann halt doch irgendwie lang. Also das hat sich sehr lang angefühlt. Es waren halt 7 bis 8 Stunden, die ich dann da gelaufen bin. Und wenn das so der erste längere Lauf im Jahr auch ist, dann fühlt sich das an wie eine Ewigkeit. Und dann zeigt sich dann schon irgendwie so ein bisschen dein Innerstes auch wieder, ne? Das kommt dann halt so hoch.
Du zeichnest ja immer das Bild der Zwiebel, die sich dann Schicht für Schicht pellt und der Ultra oder jeder Ultra legt dann so das, genau den Kern, das Innerste irgendwie so frei und bei manchen ist der Kern schön, bei anderen ist er nicht schön, aber du bist ja bis zum Schluss irgendwie freundlich geblieben und so, also ich fand den Kern, den du da gezeigt hast, der war noch voll im Rahmen.
Ja, man kann sich das auf jeden Fall anschauen, du hast den Film angesprochen, der ist jetzt seit einer Woche oder so draußen, den verlinken wir nochmal, Hanging by a Thread heißt der, also am seidenen Faden hängend. Mhm. Und ja, das ist eigentlich genau der Hauptgrund gewesen, ist, zum Rennsteig zurückzukehren, ist eben um diese Geschichte auch zu erzählen. Ja, ich bin den Rennsteig vor 10 Jahren eben schon mal gelaufen und damals bin ich gerade aus einer Depression rausgekommen, war so monatelang in Kliniken und habe in dieser Zeit das Laufen eigentlich so richtig angefangen und bin dann gleich relativ schnell vom Marathon auf die Ultradistanz gekommen und der Rennsteig war eben eine der ersten Stationen damals. Und jetzt 10 Jahre später, das Leben hat sich so verändert und weiterentwickelt, nochmal an diesen Ort zurückzukehren, das erzählt eigentlich der Film sozusagen und ich kann mit dem Ergebnis gut leben. Es ist immer schwierig irgendwie, also jetzt zu wissen, dass potenziell tausende Zuschauende so meine intimsten Geheimnisse auch kennen. Aber ja, ich glaube gerade, wie soll ich sagen, ich habe da lange ja auch drüber nachgedacht. Ich habe das auch mit dir besprochen und so eine verletzliche Seite von sich preiszugeben. Also anders hätte ich die Geschichte nicht erzählen können. So. Und ich selber schätze es, wenn andere Menschen so offen sind. Ich mag es, solche Geschichten mitzubekommen. Mir gibt das immer sehr viel und habe ich halt gedacht, ich kann das nicht von anderen erwarten, wenn ich das nicht selber auch so mache.
Und das Thema ist ja auch Teil von Happy Sad, dem Podcast, den du mit David machst. Und genau, also ist ja irgendwie auch einfach dein Thema. Deswegen finde ich es auch konsequent, dass du das Thema auch in einem Film irgendwie preisgibst, darüber redest und so. Genau, schaut euch den Film an. Es kamen schon viele Rückmeldungen, auch sehr herzerwärmend. Und genau.
Okay, harter Schnitt. Dann kommen wir zu unseren Kategorien. Fangen wir an mit Ausprobiert. Juliane, was hast du ausprobiert?
Ich habe ausprobiert, sehr, sehr, sehr lange auf dem Fahrrad zu sitzen. Ich bin mit 2 Freundinnen von Garmisch zum Bodensee geradelt. Die beiden auf dem Rennrad und ich auf dem Mountainbike. Hat man ein bisschen noch mehr Widerstand zum Treten. Und wir saßen so 8 Stunden oder so auf dem Rad. Das sind 175 Kilometer und auch einige Höhenmeter, wenn man durchs Allgäu fährt. Und ich finde das einfach so eine interessante Erfahrung. Das ist für viele nicht neu, die radeln und laufen. Aber ich meine, lauf mal 8 Stunden, dann ist dein Körper einfach kaputt. Also dann brauchst du Pause, deine Füße tun weh, alles Mögliche zippt. Und so, da spürst du wirklich diesen Impact, ne? Das ist ja wie, als würdest du deine Füße verkloppen. Du haust die ganze Zeit auf den Boden. Dann sitzt du 8 Stunden auf dem Rad und alles ist fein. Also vielleicht, der Po tut schon ein bisschen weh. Aber diese... ja, Möglichkeit, das draußen zu genießen, ohne diese Schmerzen, einfach diesen so Alternativsport so einzufädeln in die Laufvorbereitung, weil ich laufe ja in 2 Wochen den Zugspitz-Ultra-Trail, die 100 Kilometer. Das heißt, das ist schon auch alles irgendwie, das steuert ja schon alles darauf zu, das ist eine Vorbereitung. Und ich bin total gespannt, wie sich das auszahlt sozusagen in so einem Wettkampf. Also entweder wird das der schlechteste Wettkampf meines Lebens, weil ich viel weniger gelaufen bin als die letzten Jahre, viel mehr Rad gefahren bin, Skilanglauf gemacht habe und so weiter. Oder das Gegenteil passiert, dass das ja irgendwie mich auch ein bisschen abgehärtet hat, auch diese lange Zeit draußen und so weiter. Das kann ich gar nicht sagen. Das ist irgendwie eine ganz neue Erfahrung. Ich mag auf jeden Fall das total gern, mir jetzt gerade so die Welt zu erschließen über so andere Fortbewegungsmittel als nur das Trailrunning.
Also ich glaube, das war eine super Trainingseinheit, weil du hast es dir ja auch extra schwer gemacht. Ja. Ihr seid ja an einem Tag, seid ihr 170 Kilometer, glaube ich, hingefahren, ne? Mhm. Von Garmisch zum Bodensee, komplett Asphalt. Mhm. Und du bist die Einzige in der Gruppe gewesen, die mit dem Mountainbike unterwegs gewesen ist. Also mit fetten Reifen, mit Profil auf der Straße. Was, ich bin jetzt kein Radfahrexperte, aber so viel kann ich dann, glaube ich, doch sagen. Ich glaube, was ein bisschen anstrengender ist, als dann auf dünnen Rennradreifen unterwegs zu sein,
ja,
oder?
Ja, ja, schon. Ey, auch bergab muss man da trampeln, ne? Also es war schon, es war lustig. Ich fand's richtig lustig. Und am nächsten Tag ging es auch noch 145 Kilometer wieder zurück. Das heißt, es waren echt 2 richtig harte Tage. Ich war richtig platt, das hatte ich auch lange nicht mehr. Also gar nicht körperlich, sondern auch so energetisch und so. Und ich habe das unterschätzt, wie viel man doch auch trinken und essen muss auf dem Fahrrad. Aber es ist wirklich cool, dass dem Trailrunning noch so an, so ein Plus zum Trailrunning, so dem so anzuheften, ne? Also so noch mehr Strecke zu entdecken auf einem anderen Verkehrsmittel als den Trailrunning-Schuhen.
Aber du hast die Trailrunning-Fahne auf jeden Fall hochgehalten. Du bist nämlich mit Laufweste auch gefahren. Das fand ich sehr gut. Gott, ja. Und wir haben auch noch drüber gesprochen, dass es dir sehr schwer gefallen ist, während der Fahrt auch zu essen. Also, dass du eigentlich anhalten musst.
Ich kann halt nicht freihändig fahren. Ja, ne? Die anderen immer so, ja, machen sich die Geste auf und halten den Lenker nicht
wechseln
fest.
Wechseln auch Jacken während der Fahrt und so weiter.
Ja, never ever.
Und da habe ich auch drüber nachgedacht, weil als Kind oder als Jugendlicher quasi, war freihändig fahren gar kein Problem. Ja. Ich weiß nicht, ich traue mich das nicht mehr.
Nee, ich auch nicht.
Ich war nämlich das letzte Mal freihändig gefahren.
Ja, das wird niemals passieren. Ja. Deswegen habe ich dann irgendwann einfach die Energie aus den Getränken so gezogen und habe dann immer Cola und alles Mögliche reingeballert. Aber es war, glaube ich, trotzdem zu wenig. Ich bin immer noch sehr ausgemergelt. Ja. Das sind alles so Erfahrungswerte, ne? Du lernst halt dann dazu. Genau, aber jetzt bin ich wieder auf den Trails unterwegs. Und du hast auch was ausprobiert. Jetzt wieder Trails-spezifischer.
Ja, weil es in den ersten Monaten des Jahres der Rennsteig eben so im Fokus stand, war ich, als ich laufen konnte zumindest, oder in der Zeit, in der ich laufen konnte, viel auf Forststraßen unterwegs, sehr viel im welligen Bereich. Da hat der Markus Brennauer, der mir meinen Trainingsplan geschrieben hat, eben auch viel Fokus drauf gelegt, dass ich also viel laufe sozusagen und eigentlich gar nicht hike. Ich bin überhaupt nicht in den Wanderschritt gekommen, deswegen habe ich auch gar keine Stöcke benutzt. Und jetzt ist eben wieder ja die Stockzeit sozusagen angebrochen. Und passend dazu haben wir bei Alles Laufbar ein paar neue Stöcke auch zum Testen bekommen, unter anderem von Black Diamond, den Distance Carbon ZFKT.
FKT, steht das für Fastest Known Time tauglich?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also jetzt, wenn du hier den Berliner Höhenweg machen willst, dann könntest du auf den Stock zurückgreifen. Der ist auf jeden Fall sehr auf Performance ausgelegt, sehr leicht, Carbon-Faltstock. Und ja, auch wenn sich Carbon-Faltstöcke natürlich irgendwie am Ende auch alle ein bisschen ähneln, man wird das Rad jetzt nicht komplett neu erfinden, aber gibt es doch viele kleine Details, viele kleine Unterschiede, die dann die Hersteller schon voneinander unterscheiden. Und da kann man mal so ein bisschen ausprobieren, was einem am besten taugt. Also Black Diamond beispielsweise jetzt bei diesem Stock, die haben ein Magnetsystem entwickelt, was eben den Handschuh mit dem Stock verbindet. Das klickt sich dann ein mit Hilfe eines Magneten. Das ist auf jeden Fall mal was anderes. Also wir kennen es von Silver beispielsweise. Die haben eine kleine Kugel am Handschuh, den man sozusagen in eine Öffnung am Stock, die man da einführen muss, und dann rastet sie ein, wenn man den Handschuh dann runter bewegt. Oder bei Leki ist es ja diese kleine Schlaufe am Handschuh, genau, die über diese diesen geformtes Plastikteil sozusagen am Stock dann rüber gestülpt werden muss. Und so ist halt bei jedem Hersteller ein bisschen anders. Und mir hat das jetzt bei Black Diamond ziemlich gut gefallen. Und ich finde es auf jeden Fall cool, dass es da eine Varianz am Markt gibt und dass man einfach schauen kann, was einem ja am besten gefällt sozusagen. Mhm. Und ja, es hat mir jetzt richtig getaugt, wieder mit Stöcken unterwegs zu sein. Also ich habe das richtig gehen so ein bisschen vermisst. Da können wir auch dann im späteren Verlauf nochmal drauf eingehen. Mhm. Weil für mich auch, also für mich ganz persönlich, bedeutet die Mitnahme von Stöcken eben, dass es halt unterschiedliche Gänge dann auch gibt, was die Geschwindigkeit angeht. Also wenn ich ohne Stöcke sozusagen unterwegs bin, dann weiß ich eigentlich von Anfang an, bin ich mit dem Mindset unterwegs, ich werde laufen, ich werde schnell sein, ich werde versuchen, schnell zu sein. Und wenn man mit Stöcken aber unterwegs ist, klar kann man auch sehr schnell unterwegs sein. Ja. Aber für mich persönlich bedeutet das, okay, es werden auch ruhigere Phasen dabei sein.
Mhm. Okay, ja, da gehen wir später noch drauf ein. Guter Punkt. Kommen wir zu Aufgeschnappt.
Ja, als allererstes vielleicht etwas Internes hier von Alles Laufbar. Wir haben ab Juni jetzt eine Praktikantin bei uns, bei Alles Laufbar zum allerersten Mal. Saskia, hallo, herzlich willkommen im Team, auch über diesen Kanal. Und ja, das heißt, nur als Vorwarnung, ihr werdet Saskia in den nächsten Wochen an der einen oder anderen Stelle bei uns antreffen. Sowohl schriftlich wird sie bei uns mitarbeiten, aber hier auch im Podcast wahrscheinlich mal zu hören sein.
Jetzt, wo du das veröffentlicht hast, kommen wahrscheinlich voll viele Bewerbungen von Leuten, die gerne bei Alles Laufbar Praktikum oder, also nicht Volontariat oder was auch immer machen wollen. Alles ja cool.
Genau.
Haut sie raus, die Bewerbung.
Ja, ist auf jeden Fall ein kleiner, irgendwie auch Meilenstein. Ich hätte niemals gedacht, dass ich überhaupt mal eine Firma gründe und dass ich dann eine Firma gründe, die eine Praktikantin oder einen Praktikanten hat. Das ist natürlich mal irgendwie hat das auch
was. Ja, das Interesse ist groß, ne? Das ist cool. Ja. Dann haben wir noch einen Punkt, CGAPA. Das ist zum Begriff geworden. Im Rahmen des Zugspitz Ultra Trails ist das die berühmt-berüchtigte Cheering Zone von den Nomads ausgerichtet. Und aus meiner Wahrnehmung stand das fast ein bisschen auf der Kippe, jetzt wo der Zugspitz Ultra Trail nicht mehr von Plan B veranstaltet wird, sondern vom UTMB. Aber die Nomads haben verkündet, es wird sie wieder geben, die Cheering Zone.
Genau, also es kann natürlich sein, dass das so ein bisschen hier bei uns so eine aus der Garmischer Bubble eine Diskussion ist. Ja, es ist eine Garmischer Diskussion, ich weiß es gar nicht. Aber da der Zut natürlich Deutschlands größtes Trailrunning-Event ist, finde ich, hat das schon irgendwie auch eine deutschlandweite Bedeutung. Ja, weil Segapa, genau, die Cheering Zone, ich glaube, diese Bilder, die sind dann schon durch die bundesdeutsche Trailrunning-Szene gegangen. Es ist, glaube ich, in der Form schon auch irgendwie einzigartig gewesen. Und deswegen, du hast es gesagt, als klar wurde, dass Ironman der Veranstalter des Zuts werden wird dieses Jahr, gab es kritische Stimmen aus der Running Crew, das konnte man vernehmen auf Social Media. Und zumindest bei uns oder bei mir, und ich glaube, wir beide haben auch ein bisschen drüber gesprochen, wir haben schon gefragt, wie das dann aussehen wird 2026. Ja? Wird es alles so bleiben wie bisher? Wird es vielleicht sogar einen Boykott geben? Ja? Ich glaube, das lag auch irgendwie alles auf dem Tisch. Ich glaube, die haben sich sehr viel Zeit dafür genommen, das intern zu besprechen. Und jetzt scheint es eine Entscheidung eben gegeben zu haben. Nämlich ja, es wird die Cheerzone Segapa auch erneut geben. Es wird wieder laut, es wird wieder bunt. Mhm. Und zwar alles unter dem Motto Here for the Runners.
Genau, also unabhängig davon, wer das Rennen veranstaltet, die Crew, diese Laufcrew hat Bock, die Läufer und Läuferinnen zu unterstützen. Und ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass der Zut nicht das Event wäre, also auch in der Außenwahrnehmung, ne, in der Ästhetik, wenn Segapa nicht wäre. Also vielleicht würde ich sogar so weit gehen zu hinterfragen, ob der UTMB das Event hätte übernehmen wollen ohne Segapa. Also das ist doch wirklich, also wenn du an den Zut denkst, dann denkst du an diese Cheering Zone, an die Bengalos, an die feiernden Menschen. Das formt ja wirklich diesen Charakter eines Laufs, wenn diese Bilder und Videos und diese Stimmung nach außen getragen wird. Also das hat deswegen die deutschlandweite Bedeutung, hat so viel, also Leuchtturmwirkung, ne? Das prägt ja nicht nur den Zut, sondern den Sport. Also viele haben diese Bilder jetzt im Kopf und denken, boah, das ist Trailing, das ist cool, das ist laut, da sind lässige junge Leute, die den Sport so dermaßen feiern, ich will Teil davon sein. Es hat so eine Anziehungskraft. Und dass das jetzt wieder stattfinden wird, glaube ich, ist ein wichtiges und großes Zeichen für den Zut. Und ich bin gespannt, weil ich ja selber laufen werde, wie das aufgezogen wird, ob das tatsächlich die Ausmaße des letzten Jahres oder vorletzten Jahres erreicht, größer wird oder also ob sich das irgendwie verändert oder ob das wirklich einfach für die LäuferInnen ist.
Ja, so ja. Ich finde, es ist eigentlich eine ganz, ganz coole Lösung. Also ich freue mich erstmal persönlich, genau diese Bilder wieder zu sehen und die Begeisterung da auch zu spüren. Das finde ich cool als Trailrunning-Fan und als Journalist natürlich. Und mich freut es aber auch sehr für die Teilnehmenden, denn ich glaube, da denen hätte schon was gefehlt. Ja, also wenn man das vielleicht auch noch nie erlebt hat, man hat es aber mitbekommen und man hat sich dann noch darauf gefreut, da auch mal durchzulaufen.
Stell dir mal vor, du machst den Kreuzeck-Anstieg. Und dann steht da niemand. Ja. Ey, da würde ich sofort DNFen. Ja. Ciao.
Wer wäre eigentlich der Leidtragende gewesen? Natürlich, klar, hätte man dem Veranstalter vielleicht eins auswischen können. Aber am Ende des Tages wären wirklich auch die 5.000 bis 6.000 Läufer, wie viele es dann da sind, und Läuferinnen wären auch die Leidtragenden gewesen. Und von daher, das finde ich ganz cool. Und das Motto hier for the Runners ist vielleicht auch ganz klug gewählt, weil das lässt natürlich auch vieles offen irgendwie. Also vielleicht bleibt ja auch irgendwie die Möglichkeit, innerhalb des SEGAPA trotzdem irgendwie auch ein Zeichen des Protests oder sowas zu integrieren. Ja, also ich finde, dieses Here for the Runners, das lässt vieles offen sozusagen und ermöglicht vielleicht ja auch Spielräume, trotzdem irgendwie diese Kritik, die möglicherweise auch berechtigt ist, aus Nomads Sicht noch zu artikulieren.
Ja, gegen die vermeintliche oder gegen die Monopolstellung des UTMB und ja diesen Kommerzvorwurf
gegenüber, ne? Genau, Ironman.
Da kann man ja kreativ werden und das ist ja irgendwie auch gut und spannend und finde ich gut, wenn die Trailrunner auch politisch sind und bleiben.
Ja. Okay.
All in, all out.
Also das Everesting hat meiner Meinung nach wirklich so eine Art Renaissance oder so eine Art Wiedergeburt erlebt, ja. Es ist wieder da. Es ist ja so im Trailrunning das erste Mal so aufgeploppt während der Pandemie, aber jetzt gibt es eben ja offizielle Veranstaltungen, wie bei uns hier in Garmisch-Partenkirchen, Everesting am Eckbauer. Aber wir haben auch festgestellt, auch im privaten Umfeld haben Leute Lust, ihr eigenes Everesting zu veranstalten, laden dazu Freunde ein, machen das in Gruppen, wie auch immer. Also irgendwie Moritz auf der Heide hat ein Everesting gemacht in Innsbruck. Also irgendwie man hat das Gefühl, wo man auch hinguckt, Everesting scheint wieder ein Thema zu sein in der Trailrunning-Szene. Und deswegen wollen wir uns jetzt fragen, ja, also bergauf ist klar, ja, 8.848 Höhenmeter ist klar, aber wie gestaltet man eigentlich die Tiefenmeter? Ja, sind die überbrückbar via Bergbahn oder Fahrrad oder Auto oder müssen die gelaufen werden? Wie ist es, all in oder all out? Muss beim Everesting auch runtergelaufen werden?
Plan B hat das in Garmisch-Partenkirchen so gestaltet, dass im Rahmen dieses Events eine Gondelfahrt mit drin war, also dass man alle Tiefenmeter fahren durfte. Also es ging ausschließlich um die Höhenmeter. Und da sage ich, ja, das ist das Konzept, ne? Also ein Everesting, ich meine, das ist ja so ein offizielles Format. Man kann ja auf der Everesting-Seite dann seinen Track hochladen und dann wird das eben akzeptiert, dass die Tiefenmeter nicht mit drin sind. Das kommt ja vom Radfahren und beim Radfahren hat man ja die Abfahrt. Das ist ja auch dann irgendwie nicht anstrengend, es sei denn, du fährst mit dem Mountainbike. Deswegen finde ich, das verstößt nicht gegen die Ehre eines Trailrunners, wenn man die Gondel runternimmt beim Everesting. Siehst du das etwa anders, Christian?
Also, es ist natürlich regelkonform, wenn man die Tiefenmeter nicht läuft. Okay, klar, auf dem Papier absolut regelkonform. Aber wir Trailrunner, wir sind ja schon ein bisschen anders. Ja? Wir sind ja irgendwie, wir sind was Besonderes. Ja? Wir sind anders als die anderen. Deswegen finde ich, muss man einfach sagen, im Trailrunning, Wir haben eben nun mal kein Fahrrad dabei, mit dem man runterfahren kann. Nein, unser Fortbewegungsmittel sind die Füße. Und es ist in keinem anderen Wettkampf, in keinem anderen Format, auch im Training würdest du ja nicht die Tiefenmeter mit der Bergbahn machen, es sei denn, du bist irgendwie verletzt oder so. Ja, von daher finde ich, es gehört einfach, also Downhills mit Hilfsmitteln zu überbrücken, gehört nicht zum Trailrunning. Deswegen ist das für mich ein absoluter Fremdkörper. Und meiner Meinung nach muss man jeden Tiefenmeter laufen.
Christian, liebe Hörer da draußen, und da werden viele dabei sein, die bei dem Everesting dabei waren und die Gondel genutzt haben. Willst du, lieber Christian,
alle haben die Gondel benutzt.
Ja, genau. Willst du diesen lieben Hörern und Finishern des Everestings in Garmisch absprechen, dass sie ein Everesting gemacht haben. Willst du den Ruhm sozusagen streichen und sagen, ihr seid gar keine richtigen Everesting-Läufer, weil ihr die Bahn runtergenommen habt? Also willst du das tun, ja?
Also, okay, vielleicht muss ich noch eine Sache sagen, warum ich vielleicht persönlich befangen bin. Weil ich habe ja selbst auch ein Everesting gemacht.
Ja, weil es da keine Gondel gab am Petersberg.
Sonst
hättest du 100 pro auch die Gondel genommen.
Wäre ich aber nicht auf die Idee gekommen. Ich wusste damals ja schon, ich habe mich mit der Regel befasst, dass ich auch, also es führt eine Straße runter. Ja, ich hätte auf jeden Fall irgendwie es organisieren können, dass ich da runterfahre oder gefahren werde oder was auch immer. Habe ich aber nicht gemacht, weil für mich, es ging nicht in meinen Kopf rein. Und ich würde schon sagen, ich will niemanden da jetzt irgendwas nehmen. Ja, von Leuten, die das absolviert haben, ist ja eine krasse Leistung. Hut ab, Respekt und so weiter. Keine Frage, muss man erstmal schaffen und so. Aber, also ich finde, man hat ja doch viel, viel mehr Erholungszeit, in der man sich hinsetzen kann in der Gondel oder wie auch immer, sich verpflegen kann.
Ja, genau.
Das heißt, man müsste eigentlich, es ist wie beim FKT auch, man müsste eigentlich supported, unsupported oder sowas. Müsste eigentlich, also es gibt ein Everesting mit Downhill oder ohne Downhill. Man müsste nochmal differenzieren, zumindest wenn es um Trailrunning Everesting geht.
Boah, weißt du, was mich echt immer voll nervt an dem, was du gesagt hast, so Trailrunner, ja, wir sind ja was Besonderes und so. Und weißt du, du kannst ja alle Formate hinterfragen und zerschlagen und sagen, das macht ja keinen Sinn. Auch beim Backyard, ja, warum rennt man deinen Runden? Man könnte ja viel cooler laufen und keine Ahnung. Und beim Everesting auch, ja, man könnte die Höhenmeter ja auch auf coole Bergketten verteilen, dass man da dann die Höhe des Everests halt sich zusammenläuft. Das ist das Format, leb damit, pass dich mal den Regeln an. Und vor allem, das ist dann auch schon wieder ausschließen, wenn man sagt, boah, das ist aber nur was Richtiges, was Wahres, wenn man auch die Tiefenmeter macht. Ja, dann schließt du aber wieder sehr viele Läufer aus, die das auch gar nicht packen würden, weil die Tiefenmeter sind ja meistens das Problem. Also renn mal fast 9000 Meter runter, das tut dann richtig weh. Und so ist es noch offener. Also das lädt noch mehr Leute ein, mitzumachen, die Höhenmeter zu sammeln und so. Und du willst schon wieder so ausschließend sein.
Naja, Everesting mit Downhill-Metern ist natürlich krass. Also das muss man, also das ist, macht, ich finde, das macht es nicht
allein
doppelt
willst,
so schwer,
willst
das macht es fünfmal so schwer. Deswegen würde ich sagen, also wenn du eine Gondel unternimmst, ist auch ein Everesting, aber es ist ein Everesting Light.
Du wertest das gerade so dermaßen ab. Allein auch diese Höhenmeter sind auch schon sehr lobenswert, also wenn man die zusammenbekommt. Ja. Und weißt du, auch dieses Spiel zu machen, okay, in der Gondel, ich darf nicht auskühlen, ich muss mich verpflegen und so, das ist halt einfach eine andere Kategorie und das hat genauso viel Respekt und Kudos verdient. Dein Everesting ist nicht weniger wert, aber du hast halt viel länger gebraucht, weil du runtergelaufen bist. Selber schuld.
Naja, in der Wertigkeit ist es, ich will das gar nicht so miteinander vergleichen, aber ich würde einfach nur sagen, man muss da differenzieren. Und ja, das ist ja das, was wir sowieso immer als Vorwurf bekommen. Bei jedem All-In- oder All-Out-Thema gibt es danach mindestens eine Nachricht, die sagt, ist doch egal, kann auch jeder so machen, wie er will. Ja, klar, also dann, aber da brauchen wir gar nicht irgendwie diskutieren. Das ist immer die Antwort, Pauschalantwort für alle Fragestellungen da draußen sozusagen. Es macht aber Spaß, trotzdem drüber nachzudenken und kontrovers zu diskutieren. Von daher, was hältst du denn von meinem Vorschlag? Da zwei Kategorien aufzumachen.
Ja, zwei Kategorien, cool. Aber bitte die dann auch runterlaufen sollen, nicht diejenigen abwerten und sagen, oh, das ist ja irgendwie hier nichts wert, wenn man die Bahn runtergenommen hat. Das ist immer noch ein Everesting. Das hat immer noch viele Kudos verdient. Und keine Abwertung bitte. Also mehr Toleranz auch denen gegenüber, die
Ich, also bitte stell nicht meine Toleranzkompetenz hier in Frage. Aber ich finde halt, also was mir immer gefallen hat, beim Trailrunning Everesting ist, dass das meiner Meinung nach das härteste Everesting sozusagen von allen ist. Weil, guck mal, mit dem Fahrrad fährst du runter. Ja? Auch, es gibt ja auch auf Ski sozusagen, es gibt ja auch Weltrekorde. Mit Skimo gehst du hoch und rutscht dann halt runter sozusagen. Ist auch nicht unanstrengend, aber okay, es ist trotzdem nochmal was anderes als runterlaufen. Ne? Also runterlaufen ist sozusagen die viel krassere Herausforderung als hochlaufen, würde ich sagen. Wenn du fast 9000 Tiefenmeter dann irgendwie machst und so, das ist richtig heftig. Also wer das geschafft hat, ich finde, der hat schon nochmal einen extra Kudos verdient. Alle anderen auch, aber der hat nochmal einen extra, oder die, nochmal einen extra Kudos verdient.
Abwertung.
Also
das ist eine Abwertung. Und ich finde halt, weil das hat dann ja was mit Ehre zu tun. Also ich habe auch schon Sätze gehört, wie ja, dass das widerstrebt, der Ehre eines Trailrunners dann die Bahn zu nehmen.
Ja.
Und so ein Ehrbegriff, den lehne ich absolut ab. Also das, man ist genauso ehrvoll, wenn man die Infrastruktur des Bergs, die ja da ist, nutzt. Das ist in Ordnung. Fühlt euch nicht schlecht, liebe Gondelfahrer. Ich benutze die Gondel auch häufig. Und genau, also streicht diesen blöden, ausschließenden Ehrbegriff. Es muss einfach akzeptiert sein und auch diese Steigerungslogik wieder, ne, die du dann da implizierst und sagst, ja, es ist aber viel härter, ja, vielleicht wollen die gar nicht hart sein, die wollen vielleicht einfach eine gute Zeit am Berg haben und wollen halt nicht zerstörte Oberschenkel haben und hatten vielleicht 10-mal mehr Spaß als du mit deinen tiefen Metern.
Also, ich sage, willst du ein echter Ehrenmann sein, steig nicht in die Gondel ein.
Ja, alles klar. Ich bin all in, dass man alle Gondeln an Bergen nutzt und sich die Knie somit nicht schrottet. So, basta.
Okay, kommen wir zu unserem Hauptthema. Wir wollen heute über Beschleunigung und Entschleunigung sprechen im Trailrunning. Wie sind wir auf das Thema gekommen? Ich hatte in den letzten Wochen den Eindruck, dass es nochmal einen Beschleunigungsschub bei uns im Sport gab. Ja, im Laufsport allgemein sozusagen, also auch über den Trailrunning-Sport hinaus, im Laufsport. Ich kann immer ein paar Beispiele nennen, warum ich so diesen Eindruck hatte und das Gefühl hatte, ja. Also wir hatten natürlich erstmal den Sub-2-Marathon. Also das ist nicht nur eine gefühlte Beschleunigung, sondern eine ganz reale, nachvollziehbare, nackten Zahlen sozusagen festzumachende Beschleunigung. Da ist jemand zum ersten Mal in der Geschichte in einem Wettkampf unter 2 Stunden gelaufen. Sebastian Saave war das in London im April. Im selben Rennen hat Tix Assefa einen Frauenweltrekord in einem Frauen-only sozusagen Wettkampfrennen aufgestellt. Da ist sie 2 Stunden 15:41 gelaufen. Wie gesagt, am selben Tag wie Sebastian auch. Genau, dann haben wir vor ein paar Tagen Tyler Andrews am Mount Everest gesehen, mitbekommen, wie er eine FKT aufgestellt hat für den Basecamp-Gipfelanstieg mit Sauerstoff. Genau, da ist er alleine unterwegs gewesen. 9 Stunden 55 hat er gebraucht. Vorher war der Rekord aus dem Jahr 2003 10 Stunden 56. Das heißt, ja, 1 Stunde schneller. Hm. So, also massiv schneller sozusagen, mhm. Ja. Jetzt gab es auch eine kleine Debatte, kurzer Exkurs, inwiefern sind diese Zahlen überhaupt miteinander vergleichbar an einem Berg. Auch das sozusagen die Flussrate des Sauerstoffs sozusagen und wie viele Flaschen Sauerstoff ab wann benutzt man und so, war sehr unterschiedlich wohl. Tyler Andrews hat von Anfang an Sauerstoff gehabt. Der vorherige Rekordhalter, ich sag mal kurz den Namen, Lakpa Gelu Sherpa, wohl erst ab Camp 4. Und Tyler Andrews hatte auch wohl eine viel höhere Sauerstoffflussrate sozusagen als Lakpa Gelu Sherpa. Von daher, genau, kann man natürlich auch noch mal ins Detail gehen, aber auf jeden Fall kann man sagen, es ist noch nie jemand so schnell mit Sauerstoffunterstützung am Gipfel des Everest gewesen. Also auch in dem Gebiet eine Beschleunigung. Und dann haben wir natürlich Rachel Entrekin beim Cocodona 250 gesehen, die also den Streckenrekord pulverisiert hat, den Overall-Streckenrekord pulverisiert hat und auch so schnell unterwegs war wie nie jemand zuvor. Also das heißt, es gibt also Rennergebnisse auf jeden Fall, die irgendwie dieses Gefühl vermitteln, es geht alles schneller, ja. Und daneben gibt es eben noch viele kulturelle Themen, Aufregerthemen, die gefühlt im Wochentakt kommen und gehen, ja. Also erinnert man sich auch teilweise gar nicht mehr dran, ja. Also was war für 14 Tage? Ich weiß es nicht mehr, also weil einfach so viel passiert. Es war Satisfy, es war ADA, es überrumpelt einen, es dreht sich immer schneller und das Gefühl hatte ich jetzt eben im Laufsport. So, das ist erstmal der Befund, ja. Und zeitgleich gibt es aber natürlich auch einen Entschleunigungsmoment, ja. Den gibt es in ganz vielen Bereichen, ja. Der wird häufig mit dem Attribut Slow verbunden. Also es gibt Slow Food.
Slow Food, genau, als Gegenbegriff irgendwie zu Fast Food. Aber die Liste ist lang. Es gibt Slow Travel, so als bewusstes, entschleunigtes Reisen mit Fokus auf Natur und Kultur und so weiter. Slow Living, genau, Fokus auf Achtsamkeit. Slow Design, Slow Media, Slow Gardening, Slow Parenting. Hatten wir schon Slow Fashion. Und so immer als Gegenbegriff eben zu dieser beschleunigten
Zum schnellen Konsum quasi.
Genau.
Ja. Also man könnte, glaube ich, sagen, insgesamt steht es für Bewusstheit, auch für Qualität, Nachhaltigkeit, Genuss. Irgendwie solche Sachen fallen einem da, glaube ich, ein. Und es ist jetzt die Frage, gibt es sowas auch im Laufen? Also ich hatte schon vor, boah, ist bestimmt 10 Jahre her, so oder so her, da hatte ich schon mal ein Buch gelesen, das hieß Chi Running. Und das war ein Buch, was ich mit einer ja, eine Achtsamkeitspraxis aus dem Fernosten quasi in Bezug auf den Laufsport befasst hat. Ja, also dass man den Laufsport auf diese Art ausüben kann. Mindful Running, da gibt es auch viele Bücher zu. Aber ich würde sagen, wenn man diesen ganzen esoterischen Überbau mal weglässt, ja, sondern wir haben einfach nur das verlangsamte Laufen, gäbe es da nicht die Idee, das Slow Trail zu nennen. Mhm. Darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Vielleicht führen wir das hier ein als Begriff in die Debatte, Slow Trail. Mhm. Vielleicht können wir kurz mal ein bisschen erörtern, was wir damit meinen und was damit gemeint sein könnte.
Also den Begriff Slow Trail, da haben wir natürlich recherchiert, den gibt es als solchen schon, aber nicht wie wir ihn meinen. Es gibt ihn als schon wieder eigentlich als Konsumgut. Also es gibt Touristikregionen, die Slow Trails anbieten. Das sind Wege, die extra so gestaltet sind, dass man verweilen kann, dass sie nicht besonders steil sind, dass sie ganz sanft sind. Und da will man schon wieder Profit rausschlagen, ne? Da will man, dass die Leute ein Hotel buchen, dass die da Geld lassen und so weiter. Das meinen wir gar nicht, sondern Slow Trail als innere Haltung, als ja, Sportkonzept. Also, dass man, wenn man Trailrunning macht, sich vielleicht loslöst von Trainingsdogmen, von bestimmten Zeiten, von dieser Steigerungslogik auch, dass man sagt, ach Mensch, ja, also letztes Mal habe ich die Runde in der und der Zeit gemacht, dann muss ich die jetzt in der und der Zeit machen oder gerade auch im Wettkampf, ne? Hauptsache schneller als letztes Jahr, ach, die 10 auf dem Trail, die kann ich auch in der und der Zeit. Dass man sich davon loslöst, zum einen, weil die Wege und die Erfahrungen nie vergleichbar sind. Also das Wetter ist anders, die Stimmung ist anders, man ist nicht die Person, die man vor einem Jahr war, sondern dass man sich auf den Trail, auf die Gegebenheiten einlässt. Also dass man sich reingibt in den Trail, auf den Trail und mit der inneren Haltung, ich lass was mit mir machen. Ich gehe in diese Situation und mache die Augen auf, mache die Ohren auf, ich rieche, ich fühle, also benutze meine Sinne, um den wirklich zu erleben und nicht nur, um den so abzuarbeiten und dann eine Zeit stehen zu haben. Also das ist laut meiner Definition Slow Trail.
Ja, und Slow Trail ist demzufolge also eine Antwort auf die im Laufsport und im Trailrunning integrierte Beschleunigungslogik eigentlich. Also es ist ja nicht voneinander zu trennen. Also Laufsport und Schnelligkeit, es gehört ja zusammen.
Ja, ja, genau.
Sozusagen, weil es ist ja die Logik eigentlich. Genau. Ja. Sobald man anfängt mit dem Sport und dieses auch als Sport begreift sozusagen, geht es eigentlich darum, schneller zu werden. Ja. Das geht, ja. Alles andere wäre irgendwie untypisch, alles andere wäre widersinnig.
Sonst würdest du beim Wandern bleiben im Grunde. Also genau. Das ist ja schon eine Steigerung vom Wandern.
Und warum braucht es denn Slow Trail? Man könnte natürlich auch einfach sagen, dann geh halt wandern oder geh halt spazieren. Aber ich möchte weiterhin Teil der erweiterten Trailrunning-Gemeinde sein. Ich möchte weiterhin mich als Trailrunner auch fühlen. Ich möchte, ich möchte dabei sein, ja. Ich möchte Trailrunning-Klamotten tragen. Ich möchte mir Dinge offen halten. Ich möchte zum Beispiel sagen, okay, ich wandere vielleicht eine halbe Stunde, ich gehe spazieren, ich verweile, ich mache Pause, ich setze mich auf die Bank, ich setze mich auf die Wiese, aber dann laufe ich auch wieder eine Viertelstunde, so lange, wie ich Lust habe, wie auch immer. Und das ist sozusagen, können wir sagen, das ist Speedhiking oder wie auch immer, aber ich finde, nee, es soll schon innerhalb des Trails, muss klar, begrifflich auch klar sein, das hat was mit Trailrunning zu tun, aber es ist eine eigene Form irgendwie, es ist eine eigene, ein eigenes Mindset und das wäre dann halt Slow Trail.
An der Stelle können wir vielleicht ein paar anekdotische Evidenzen einfließen lassen. Du hast zu Anfang die sehr medienwirksam ausgetretenen Rekorde erwähnt. Das haben fast alle mitbekommen über Instagram und auch über die Tagesschau und so. Es waren ja echt viele große Dinge dabei. Aber wir können auch mal im Kleinen schauen. Also jetzt in unserer Peer Group, in unserem Freundeskreis, höre ich immer häufiger, ja, da fast das Klagen oder auch das sich rausziehen aus diesem ganzen Wettkampfgeschehen von Leuten, die sagen, boah, nee, da haben sie keine Lust mehr drauf, das ist zu groß, zu wild geworden, sie wollen gar nicht mehr diesen Druck spüren. Es sind auch viele Leute dabei, die den Laufsport seit Jahren betreiben, jedes Jahr dieser Steigerungslogik gefolgt sind. Jetzt nehmen wir das Beispiel Zut, dass sie sagen, die laufen immer den Mittenwald-Trail und die wollten jedes Jahr schneller werden. Aber irgendwann kannst du nicht noch schneller werden. Also das ist darauf angelegt zu scheitern, dieses Steigerungslogik. Also ähnlich wie im Ökologischen oder so, du kannst den Planeten nicht immer weiter ausbauen, irgendwann sind die Ressourcen weg, ist das sportlich ja genauso. Irgendwann bist du entweder verletzt oder da ist einfach kein Potenzial mehr, dass du noch schneller werden kannst. Und dann ist ja zwingend die Logik, dass du sagst, ich muss was rausnehmen. Entweder mache ich keine Wettkämpfe mehr oder ich verändere meine Haltung oder ich suche mir einen anderen Sport, wo ich das auch wieder dieser Steigerungslogik folgen kann, was weiß ich, beim Rennradeln dann oder beim Mountainbiken. Und im Freundeskreis, entweder sind die Leute verletzt, weil sie übertrieben haben, oder sie sind unzufrieden, weil dieses beschleunigte Trailrunning sie unglücklich macht. Und das ist der springende Punkt, wo man sagt, hey, warte mal, da kann man doch jetzt wirklich über Slow Trail, über eine andere Haltung sprechen. Das wird jetzt interessant für viele, ja. Also aus unserer Wahrnehmung zumindest, in unserer Peer Group.
Ja, ja gut, wir sind jetzt ja auch schon ein bisschen dabei. Also es kommen ja gerade ganz viele neue Leute in den Sport. Und da würde ich sagen, ist es auch total nachvollziehbar. So war es bei uns vielleicht auch so, zumindest war es bei mir so, dass man als erstes auch so als Antreiber Motivation verspürt, so, okay, was kann ich denn so mit meinem Körper alles so anstellen? Wie schnell kann ich denn X, Y, Z machen? Ja, ja? Ja. Und ich will das auch niemandem madig reden. Das ist eine super Motivation. Aber wenn man das halt Jahr für Jahr immer wieder macht, sozusagen, schleichen sich da natürlich auch Routinen ein, die auch ermüden können irgendwie. Und dann brauchst du irgendwie so eine neue Spielart, irgendwie so einen neuen Reiz. Und vielleicht muss man dann so einen Rückbau auch machen, ja. Also an all dem, was man sich sozusagen an Strukturen und irgendwie auch im Kopf so an so Logiken eingebaut hat. Also im Frühjahr passiert das, im Sommer passiert das, im Herbst das und hier und da. Dann ist wieder die VO2-Max-Phase im Winter und so. Und dann, es ist ja auch irgendwie so ein bisschen Routine und es wird dann vielleicht auch so ein bisschen, also ich kann es so für mich auch persönlich sprechen, so ein bisschen, irgendwie fehlt mir da so ein bisschen auch der Reiz dann so ein bisschen, ja. Und das wird einfach, das eröffnet einem nochmal wieder eine ganz neue Wahrnehmung des Sports, wenn man sich auf Slow Trail dann vielleicht einlässt.
Du hast das ja tatsächlich praktiziert. Kannst du das mal erzählen, wie du das machst?
Ja, ich habe da im Happy Set Podcast auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich kann das hier nochmal wiederholen. Ich habe es dann Wandern genannt, ja, weil mir noch nicht kein besserer Begriff eingefallen ist. Aber ich war unterwegs und du hast mir eine schöne Route zusammengestellt, wo du gesagt hast, hier, da musst du unbedingt mal lang gehen. Das ist schön und ich kannte die Runde auch noch nicht. Und dann habe ich mir vorgenommen, ich werde heute keinen Schritt laufen. Ich werde wirklich langsam gehen. Ich hatte das Gefühl, das brauche ich gerade, weil ich glaube, wie wir alle irgendwie auch, ja, durch diese in der Peripherie wahrgenommene Beschleunigung, ja, zum Beispiel durch so Rekordzahlen, aber auch durch gesteigerte Beschleunigung im Arbeitsleben und was man alles unter einen Hut bringen muss und so weiter. Vielleicht auch hat das was mit uns als junge Eltern zu tun, dass man immer das Gefühl hat, wenig Zeit zu haben. Das Gefühl, also wenn jetzt meine Antwort ist, in der Freizeit auch noch so schnell und so viel wie möglich machen zu müssen durch Laufsport, das kann auf Dauer ja nicht gut gehen. Und da brauche ich mich nicht wundern, wenn ich das Gefühl habe, ich tue nichts für mich, ich tue nichts dafür, um zu entspannen. Deswegen war jetzt die Idee, meine Antwort darauf ist Entschleunigung. Und das geht wirklich nur, wenn ich mir eine klare Regel vorgebe. Ich werde jetzt nicht laufen, auch nicht nur ein bisschen, sondern ich werde nur gehen. Das heißt, ich war dann also 4 Stunden wandern. Und das war für mich eine revolutionäre Entscheidung erstmal. Und dass ich das aber auch dann durchgezogen habe, weil ich hatte Trailrunning-Schuhe an, ich hatte Laufklamotten an, ich hätte genauso gut einfach auch den Downhill dann laufen können. Das war dann irgendwie 2 Kilometer Vorstraße zurück zum Auto. Da läuft man halt normalerweise, aber ich bin trotzdem gegangen. Und dieses, mir das auch zu erlauben, ja, gegen Glaubenssätze auch zu verstoßen, von wegen, wenn du gesund bist und Zeit hast und hier in die Natur gehst, natürlich wird dann gelaufen. Alles andere macht doch gar keinen Sinn. Wandern in der Natur ist eigentlich sozusagen verwendete Zeit zweiter Klasse, ja, in der Natur. Also das ist ja, das macht man eigentlich nur, wenn man mit seinen, keine Ahnung, mit seinen Eltern oder mit seinen Kindern oder mit irgendwie Leuten, die nicht Trailrunning unterwegs sind, halt unterwegs ist. Oder wenn man verletzt ist und nicht laufen kann, dann kann man aber noch wandern kann, dann geht man wandern. Aber man geht jetzt eigentlich als Trailrunner nicht wandern, ja. Das macht irgendwie sonst keinen Sinn. Und das war aber erleichternd, sich das zu erlauben, dass das geht. Und eigentlich, ich war in diesen 4 Stunden so glücklich wie lange nicht mehr, weil ich so diese Naturerlebnisse so intensiv gespürt habe wie sonst nie, weil ich dann schon das Gefühl habe, normalerweise wäre ich hier jetzt dran vorbeigelaufen.
Das ist voll interessant zu hören, weil ich glaube, viele können das nicht. Also geh mal mit jemandem laufen und dann mach den Vorschlag mal irgendwo einfach so zu verweilen. Und zwar nicht an einem Gipfel oder so, sondern einfach, weil da gerade irgendwie eine interessante Pflanze steht oder so und dann einfach so verweilen. Die werden nervös. Die werden richtig nervös. So, weil da ist man vielleicht gerade auf einem Segment oder man hat gerade einen Trainingsplan, den man verfolgt, den man dann stört und so. Und ich glaube, man muss das wieder richtig erlernen. Tempo ja. rauszunehmen. Ja. Das ist schwer. Das ist, würde ich sogar behaupten, schwerer als einen Trainingsplan zu verfolgen.
Ja.
Tempo rauszunehmen und weil die wird auch erstmal langweilig. Was machst du denn dann? Wenn du da nicht langläufst, dann musst du ja anfangen, dir irgendwas anzuschauen oder so oder deinen Gedanken folgen, Gedanken auch mal zulassen. Und das ist schwer. Ich behaupte, dass viele das verlernt haben, weil sie natürlich da voll drauf geeicht sind, Strecke zu machen, einen Trainingsplan zu verfolgen, auf die Uhr zu schauen, einen Gipfel zu erreichen, eine Runde zu drehen. Dann manche haben auch Zeitfenster, Thema Elternschaft oder so, ne? Dann hast du halt nur irgendwie 2 Stunden oder so, naja, und dann musst du halt die Strecke. Und, also ne, es gibt so viele Faktoren, die das fast verunmöglichen,
ja.
Den Slow Trail.
Auch kein Wunder, weil man hat ja, und da können wir gleich auf Hartmut Rosa vielleicht nochmal kommen, wie angekündigt, man hat ja die quasi in Technik gegossene Beschleunigung halt am Körper. Ja, also man hat ja die Laufuhr am Handgelenk, die ja sozusagen auch den Puls misst, die dir sagt, wie schnell oder
die
wie langsam du bewegst.
Die dein Trainingsprogramm vorgibt, ja, die piept, wenn dein Puls nicht ganz
genau, so weit dabei piept. Genau, die das auch bewertet im Anschluss, ja. Die halt sagt, also irgendwie, was war das denn? Ja. Unproduktiv, du bist zu langsam.
Große Abweichung vom Training.
Du solltest mal wieder schneller laufen, ja. Und so. Und also das ist eine, und dann hat man das Smartphone natürlich auch dabei.
Dann lädt man es bei Strava und hat seinen Vergleich mit anderen zu sich selbst von früher,
ja.
Und so weiter. Ja, also auch das alles mal abzuschalten, das ist ja für viele wirklich unmöglich.
Ja, ja. Genau. Und wo ist da, um jetzt auf Hartmut Rosa zu kommen, der Soziologe, einer der bekanntesten Soziologen, und ich würde sagen, wir sind große Fans, wir haben schon häufiger hier, glaube ich, über Hartmut Rosa gesprochen, von daher treue HörerInnen werden Hartmut Rosa natürlich auch schon hier bei uns mal erwähnt gehört haben. Was sagt der denn zum Thema Beschleunigung und wo das vielleicht auch zum Problem werden kann?
Ja, ganz kurz. Ich bin allergrößter Hartmut Rosa-Fan. Hartmut Rosa hat mir erklärt, warum ich die Berge liebe. Hartmut Rosa hat mir erklärt, was mein Problem ist, wenn ich unruhig bin. Hartmut Rosa hat mir das Leben erklärt.
Er hat ja auch erklärt, warum Heavy Metal irgendwie eine coole Musikrichtung ist.
Ja, genau, auch darüber hat er ein Buch geschrieben. Genau, ich liebe ihn sehr. Genau, und der hat schon vor 20 Jahren, also 2005 ist im Surkamp Verlag sein Buch Beschleunigung erschienen, die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne. Und wir wollen jetzt nicht seine ganze Soziologie erklären, das wird den Rahmen sprengen, aber um das auf den Punkt zu bringen, genau, Hartmut Rosa beschreibt in seinem Hauptwerk zur sozialen Beschleunigung die Moderne als eine Epoche, in der sich das Lebenstempo drastisch erhöht, fasst Wikipedia das zusammen. Technischer Fortschritt führt paradoxerweise nicht zu mehr Freizeit, sondern zu ständiger Zeitnot und psychischer Entfremdung, da unser Handlungsdruck unaufhörlich wächst. Da sagt er noch was zur Beschleunigung des Lebenstempos. Wir erledigen mehr Handlungen, Erlebnisse und Konsumentscheidungen pro Zeiteinheit, um mit dem Wandel Schritt zu halten. Und der letzte Punkt, den ich wichtig finde, da spricht er auch über die Entfremdung. Der Mensch verliert die tiefe oder tiefere Verbindung zu sich selbst, zu seiner Umwelt und zur Natur, da alles an ihm vorbeirauscht. Und das ist natürlich, wie gesagt, sehr komprimiert zusammengefasst. Er sagt noch sehr vieles mehr. Er ist nämlich aktuell auch im Podcast bei, also im Hotel Matze, bei Matze Hielscher. Da wiederholt er auch das Gesagte. Und das passt, finde ich, so gut zu diesen Vorkommnissen halt im Trailrunning. Auch gerade dieses Vorbeirauschen, ne? Also es ist genau das. Man will mehr Kilometer, mehr Höhenmeter sammeln. Es rauscht alles an einem vorbei. Aber man hat am Ende gar kein echtes Erlebnis mehr, ne? Man ist gar nicht mehr in dieser Situation, sondern vollzieht einen Trainingsplan. Das ist auch ein neues Buch von ihm übrigens, Konstellation und Situation. Man ist gar nicht mehr der Handelnde, sondern man ist nur noch so eine Marionette, die am Ende dann irgendwie gar kein richtiges Naturerlebnis hatte. Und man ist unzufrieden, man ist unruhig. Irgendwie ist da keine Verbindung mehr. Und das erklärt und stellt Hartmut Rosa so treffend dar, obwohl das Buch schon 20 Jahre alt ist. Also da fällt mir alles aus dem Gesicht und sage so, oh ja, das trifft einen Punkt, der immer noch sehr zutreffend ist, auch 2026.
Ja, also ich glaube, was vor 20 Jahren eben noch eine neue Erkenntnis war, ist mittlerweile doch in den Konsens, in den gesellschaftlichen Konsens übergegangen und ins Allgemeinwissen. Also ich glaube, Hartmut Rosa ist da wirklich subtil sozusagen in unser aller Gedächtnis vorgedrungen und es ist irgendwie als selbstverständlich wahrgenommen worden. Ja, stimmt, das mit der Technik, das irgendwie soll man mehr Zeit haben, aber gleichzeitig steigt der Stress und man fragt sich irgendwie, wie geht das gemeinsam, und das hat er schon vor 20 Jahren eben erklärt. Damals ging es noch um E-Mails und so weiter, ja.
Ja.
Und da gab es noch keine iPhones und noch kein Instagram.
Genau. Und diese, genau, in systemgegossene Beschleunigung, die, genau, ist bekannt. Welchen Begriff er ja noch geprägt hat, ist den der Resonanz. Also das meint, also so eine, die fehlende Resonanz beschreibt halt diese Entfremdung, die man dann spürt. Alle suchen irgendwie, wenn sie Trailrunning machen, das Naturerlebnis, aber finden das gar nicht mehr so richtig, weil, naja, wie willst du irgendwie ein ausgeprägtes Naturerlebnis haben, wenn du über die Trails rennst? Du weißt nicht mal, wie die Pflanzen da heißen, du hast kaum Steine gesehen, hattest mal 5 Minuten Ausblick, wenn du mal kurz tatsächlich verweilt hast, an einer Stelle oder so. Und sonst haust du dir die Gels da rein, trinkst ganz schnell Wasser und eilst so von A nach B. Und schaust dann auf den Bildschirm und wertest deine Daten aus. Also da ist eigentlich nicht mehr viel Resonanzerlebnis, also dass du wirklich in Verbindung trittst mit dem Trail, mit den Menschen, die du dort potenziell begegnen kannst, sondern du bist auf deiner Uhr bei deinen Daten und fühlst dich irgendwie leer danach. Also ja. Das ist irgendwie null Resonanz.
Genau, also wenn man am Ende der Woche oder so auf seine Trainingsdaten schaut und dann sieht, ich war irgendwie 15 Stunden theoretisch hier in der Natur unterwegs und ich habe ja eigentlich 15 Stunden was für mich getan und für Resonanz und so weiter, aber trotzdem hat man das Gefühl, irgendwie war die Woche stressig, man fühlt sich irgendwie leer, man fühlt sich erschöpft, man hat das Gefühl, man hat irgendwie gar keinen Ausgleich gehabt und so weiter, dann liegt das vielleicht tatsächlich daran, dass man halt diese 15 Stunden auch vollzogen hat und gar keine autonomen Entscheidungen währenddessen getroffen hat, sage ich mal, die auch, ja, das Autonomiebedürfnis, was es ja auch gibt, befriedigen könnte, ja, und genau.
Ich finde, also in dem aktuellen Podcast mit Matze Hielscher, da beschreibt er das total gut anhand eines deutschen Worts und das ist das Wort eigentlich. Also wenn Hartmut Rosa Trailrunner wäre, ne, dann hätte der auch seinen Trainingsplan, würde sich vielleicht auch gerade auf den Zut vorbereiten und dann würde er mit seiner Garmin-Uhr oder so, würde er losziehen. Und dann, aber um irgendwie dem Ganzen so entgegenzuwirken und als glücklicherer Mensch nach Hause zu kommen und Resonanzerlebnisse zu sammeln, würde er halt starten. Aber dann, wenn er einen kleinen Bachverlauf sieht und dann sieht er da irgendwie ein paar Korkwappen schwimmen, dann muss er zwar seinen Trainingsplan verfolgen, aber er setzt sich da doch hin und verweilt. Dieses Wort eigentlich, ne? Du musst zwar hier deinen Trainingsplan, eigentlich, aber du machst dann doch die Ausnahme und lässt dich auf deine Umgebung ein. Also was auch immer kommt, ne? Also du triffst vielleicht, also eigentlich musst du deinen Trainingsplan machen, aber da ist gerade eine alte Frau und du fängst mit ihr ein Gespräch und hast auf einmal eine Begegnung. Also es tritt eine Situation auf und als Handelnder gehst du darauf ein und verlässt mal kurz deinen Trainingspfad und so. Und das ist jetzt kein Aufruf, allen zu sagen, hey, hört auf, Trainingspläne zu verfolgen. Aber man muss sich ja doch irgendwie auf das Leben einlassen und da ist dieses Wort eigentlich, finde ich, total treffend. Und das benutzt er eben auch, um zu schildern, wie man aus dem Hamsterrad irgendwie rauskommt, das eigentlich zulassen.
Voll. Ja, und auch der wohlbegründete Regelverstoß. Ja, also jetzt nicht gegen Regeln verstoßen einfach nur so aus rebellischen Gründen, weil man es kann, sondern wenn man die dann im Anschluss auch gut begründen kann, dann ist das, muss das immer möglich sein, sagt er. Und in unserem Sport, gerade wenn man ambitioniert trainiert, sind natürlich sehr viele Regeln, ja, die die Sportwissenschaft sozusagen herausgefunden hat, die man befolgen muss, wenn man Fortschritte erzielen möchte.
Kein Alkohol trinken und so was.
Meinst du, ne? Das wäre eine Regel. Und genau, du bist eine bestimmte Periodisierung des Trainings, wie lang müssen welche Einheiten sein, in welchen Herzfrequenzzonen muss man sich dann durch die Natur bewegen und so weiter. Und das muss man auch, glaube ich, machen, wenn man diesen Sport ambitioniert ausüben möchte. Und ich will das auch niemandem madig reden. Das kann auch sehr viel Spaß machen. Ich glaube nur für die Leute, die das seit Jahren vielleicht machen und sich irgendwie fragen, also ich weiß nicht, ja, irgendwie, ich bin ein Trailrunner und ich mache das auch nicht. Ich behaupte immer, und ich kann es nur von mir reden, ja, ich behaupte auch, ich mache das auch, weil ich viel Zeit in der Natur dadurch verbringe. Aber ich wohne jetzt seit Jahren in Garmisch und das war jetzt das erste Mal, als ich jetzt wandern war, das erste Mal, dass ich wirklich Zeit in der Natur verbracht habe, weil ich habe sonst geschaut, aber nicht gesehen, ja, um mal mit Wolfgang M. Schmidt zu sprechen. Und ich finde, da muss man sich auch vielleicht mal ehrlich machen. Also wenn man Trailrunning vor allem jetzt bei uns in den Bergen macht und so, man muss sehr achtsam und Aufmerksamkeit auf den Weg sein. Und das kann auch natürlich ein toller Fokus sein. Das kann auch etwas mit einem machen. Ja, man ist halt sehr, auch sozusagen die Reduzierung auch von Reizen sozusagen kann ja auch irgendwie eine tolle Erfahrung sein. Aber von der von dem Umfeld, von der Natur bekommt man wirklich nur am Rande etwas mit.
Ja, da kommt dann das neue Buch von Hartmut Rosa irgendwie zum Tragen. Mhm. Das stellt er auch in dem Podcast vor, Konstellation und Situation. Ist zu kompliziert, um das jetzt darzustellen. Aber was er sagt, und das finde ich, das passt wieder mit dem Trainingsprogramm zum Beispiel. Wenn du halt in die Natur gehst und ein Trainingsprogramm durchziehst, dann bist du einfach nur noch Vollziehender. Also du bist dann nicht Christian mit deiner Persönlichkeit, der als Handelnder auf den Trail tritt, sondern du bist irgendwie so eine Marionette, die etwas vollzieht. Wenn du aber auch ruhig mit deinem Trainingsprogramm auf den Trail trittst und dann aber als Christian mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Interessen, mit deinen Werten auf Situationen reagierst, also was weiß ich, dir läuft ein Kind entgegen und dann verweilst du halt doch kurz und machst Quatsch mit dem oder so, wie gesagt, da sind Pflanzen, die dich interessieren, weil die Farben dich ansprechen, dann passiert da auf einmal so eine Wechselbeziehung. Du machst was mit dem Trail, aber der Trail macht auch was mit dir.
Ja.
Und das kann nur passieren, wenn du nicht mehr Vollziehender bist, sondern auf einmal zum Handelnden wirst. Und das ist, glaube ich, was auch Lebensglück dann ausmacht. Also wenn du immer nur vollziehst, wie so ein, du bist auf einmal so ein Algorithmus oder so. Ja, also dann bist du irgendwann nichts mehr. Also dann bist du einfach auch nur noch so eine Trainingsdatei.
Ich finde, das klingt halt, also man könnte auch sagen, das klingt ja so ein bisschen nostalgisch, romantisch fast, weil es so wenig effizient ist und auch wenig optimiert. Also
ja,
man verschwendet ja eigentlich dann auch Potenziale.
Voll.
Und auch,
ja,
Freizeit.
Genau, das ist es. Ich glaube, das ist auch, das sagt halt Rosa nicht, aber das sage ich jetzt. Weg von diesem Effizienzgedanken. Also ich kriege manchmal Nachrichten, ne? Ah, das ist so lustig. Wenn die Leute sehen, was ich auf dem Trail esse oder so, dann kriege ich immer nett gemeinte Hinweise, irgendwie was effizienter wäre, wie man es besser macht. Oder zum Beispiel, ich habe gerade eine gute Fitness. Bin so fit wie noch nie zuvor. Und dann empfehlen mir alle, welche Rennen ich laufen soll, weil dann, ich muss das ja irgendwie auf den Trail bringen. Aber der Gedanke ist eigentlich, das gerade nicht zu tun, sondern du kannst auch mit deiner starken Fitness einfach auf den Trail gehen und dich stark fühlen und gut fühlen, ohne das gleich wieder auszuwerten, ohne das gleich wieder irgendwie in die Waagschale zu werfen, um sich auf dem Markt gut zu positionieren. Das ist eben gerade nicht das Ding, glaube ich.
Nee. Ja, und ich glaube, was ich mit nostalgisch auch meinte, ist, dass ich das Gefühl habe schon, dass das, über das wir jetzt gesprochen haben, auch Stichwort Slow Trail und so, dass das eigentlich schon von vielen auch gelebt wurde. Also ich denke da zum Beispiel an eine Emily Forsberg oder so, ja. Die Älteren unter euch werden sie auf jeden Fall kennen. Und sie ist jetzt auch wieder im Wettkampfgeschehen zurück. Sie hat einen starken dritten Platz bei der Transvulkania übrigens jetzt erlaufen. Mhm. Naja, und die stand auch immer so ein bisschen für so, ja, I'm just playing in the mountains. Also ich verbringe einfach irgendwie Zeit in den Bergen und das ist eigentlich mein Training. Und wie das genau ausgestaltet ist, das ist dann mal an einem Tag so und am anderen Tag so. Und da ist sicherlich, ist es auch mal anstrengend, aber vielleicht an manchen Tagen auch weniger oder wie auch immer. Also es ist irgendwie eine Offenheit drin und das hat halt, sag ich mal, vor 15 bis 20 Jahren hat das auch so gereicht, um halt auch dann im Wettkampfsport, wenn man daran teilnimmt, ganz oben sozusagen mitspielen zu können. Ja. Das ist mittlerweile natürlich in der Professionalisierung und Ausdifferenzierung unseres Sports vielleicht so auch gar nicht mehr möglich. Also das meinte ich auch damit. Ich glaube, wenn man halt ambitioniert unterwegs sein möchte und sich mit anderen messen möchte und da das Beste aus sich herausholen möchte, dann ist Slow Trail vielleicht nicht die beste Methode, das muss man auch wirklich sagen. Ne? Die ist nicht effizient.
Das trifft auf gar keinen Fall auf die Elite zu. Ja. Die muss sich, glaube ich, die Resonanzerlebnisse woanders suchen, weil wenn du mithalten willst vorne, dann kannst du dich so nicht verhalten.
Vielleicht dann spätestens am Ende der Karriere, weil ich meine, so ein Leistungssport ist ja meistens einfach ein festgesteckter Zeitraum. Die ist wahrscheinlich auch irgendwann auf dem Level auch irgendwann vorbei.
Genau. Aber Playing in the Mountains, ich finde, das ist auch wieder ein richtig guter Begriff. Und jetzt wird es ein bisschen kitschig, aber dieses Kinder können das halt noch. Ne? Also wenn unsere Tochter am Trail ist, dann schafft man keine 5 Meter. Dann findet sie hier wieder was, dann fasst sie das an, dann nimmt sie das in den Mund und so. Ich sage jetzt nicht, ihr verhaltet euch wie kleine Kinder. Das ist vielleicht dann auch zu weit. Aber die haben halt noch diesen Effizienzgedanken und haben echt das wahre Erlebnis. Für die ist das alles neu und dann, also die kommen immer mit einem Resonanzerlebnis zurück. Die werden echt von jeder Sache irgendwie angerufen, dann gehen die dahin, dann schauen die sich das an und so weiter. So kann man es natürlich jetzt auch nicht praktizieren. Also wer hat schon diese auch großen Zeitfenster, dass man den Trail so erkundet? Aber es sind halt die ganz kleinen Sachen, ne? Also dieses eigentlich. Also wie gesagt, dass man hier mal verweilt, dass man da mal was anschaut und so. Und ich glaube, dass das eine riesengroße Auswirkung auf die Freude im Sport hat.
Mhm. Vielleicht können wir jetzt am Ende es nochmal alles zusammenführen, dass es auch nicht alles im Gegensatz zueinander stehen muss. Ja? Also dass man nicht, Variante A oder Variante B des Trailrunnings ausüben muss. Also von wegen, entweder ich bin ambitioniert unterwegs und ich laufe nach Trainingsplan oder ich bin Teams Slow Trail, sondern dass das ja auch beides vielleicht je nach Jahreszeit oder je nach Befinden auch ein bisschen flexibel gehandhabt werden kann. Also ich jetzt zum Beispiel, mein Vorhaben ist, ich werde weiterhin auch laufen. Ich liebe Laufen, ich liebe Trailrunning. Ich hoffe, das wird auch immer so bleiben, ja. Nur aktuell habe ich das Gefühl, ich muss ein bisschen mehr Slow Trail in mein Leben auch reinholen und es zulassen. Und ob das einmal die Woche ist oder zweimal die Woche, sei mal dahingestellt. Das muss man auch gucken, wie ist mein Zeitkontingent, wie viel erlaubt mir auch meine Familie sozusagen, slow durch die Berge unterwegs zu sein, weil das ist natürlich auch Zeit, ja. Mhm. Und auch überlegen, was möchte ich denn vielleicht auch noch für Rennen laufen, macht das Sinn? Das muss man natürlich auch dann alles bedenken. Aber ich finde halt dieses eigentlich, also sich offen zu halten und sich halt diese Zeitfenster, die es da gibt, die erstmal zu entdecken und die dann halt auch zu gestalten, dass man halt das Gefühl hat, nee, ich hab eben auch diese Resonanzerlebnisse, die ich ursprünglich auch von Trailrunning haben wollte, ich aber durch meine beschleunigte Ausübung des Sports irgendwie immer verpasst habe, die hole ich mir jetzt sozusagen durch Slow Trail.
Weißt du, wie mir das gelingt? Nämlich nicht wie dir. Ich kann nicht einfach sagen, so, ich mache jetzt Slow Trail. Das schaffe ich nicht, sondern ich habe das, glaube ich, zuletzt hinbekommen, weil ich mir so eine Aufgabe auferlegt habe. Ich hatte ja mal erzählt, dass ich mich hier im Naturpark engagiere und so, ja, als Hilfsrangerin. Also ich schaue mir an, welche Pflanzen da wachsen. Das reporte ich dann auch. Wenn Äste über den Weg ran, dann säge ich die ab und solche Sachen, ne? Und wenn du so eine Aufgabe hast, dann bist du ja gezwungen, die Umgebung anzuschauen, überall mal hinzugehen, alles mal anzufassen und so weiter. Und das kann man mit Trailrunning verbinden. Und dann bist du zwingend sehr achtsam halt unterwegs. Genau, aber das ist halt schon wieder irgendwie in so eine Aufgabe gegossen, weil mir das sonst auch sehr schwer fällt. Weil sonst bin ich halt auch durch und durch irgendwie Läuferin und an mir rauscht dann auch irgendwie alles vorbei. Dann will ich ein Segment holen oder irgendwas. Und dann
das heißt, neben dem Laufen vollziehst du noch die Aufgaben, die du als Hilfsrangerin im Naturpark hast.
Es gibt bestimmte Aufgaben, da bist du nicht nur Vollziehende, sondern echt Handelnde, weil du schaust dir das an, du bewertest, du urteilst. Das ist schon gar nicht mehr nur wie so ein Trainingsplan, sondern du bist wirklich auf einmal so eine Entdeckerin. Ah, was gibt's hier eigentlich? Und das teilst du dann auch mit anderen, hast du also auch noch mehr Begegnungen, noch mehr Verbindungen. Also das, finde ich, ist wirklich so eine Aufgabe, die anders als so ein Trainingsplan dann genau zu Resonanzerlebnissen führt. Die mündet da zwingend rein. Und das hilft mir, den Slow Trail zu praktizieren.
Ich glaube, es gibt auch Slow Trail nicht in Reinform,
ja, genau.
Sondern jeder und jede kann Elemente davon sich anschauen und vielleicht ausprobieren.
Das ist für mich entscheidend,
ist, glaube ich, also diese nicht Zweckgebundenheit, ja. Mhm. Einfach nur der Selbstzweck. Das ist, glaube ich, würde ich ein Kriterium von Slow Trail.
Ja. Man muss wieder hinkommen, dahin kommen, seine Zeit verschwenden zu wollen. Seine Zeit nicht in etwas zu investieren, damit es einen bestimmten Zweck verfolgt und so, weil dann kommst du zwingend in die Steigerungslogik und in die Beschleunigung. Und das fällt, glaube ich, vielen richtig schwer. Richtig, richtig schwer.
Ja. Verschwende deine Jugend war irgendwann mal ein Album oder ein Buch oder ein Film. Ich weiß es nicht mehr.
Genau, verschwende deine Zeit auf dem Trail. So, das ist unser Credo. Nee, aber was du gesagt hast, es geht beides. Wenn ich so rumranger, dann suche ich mir ja trotzdem manchmal hier ein Segment raus oder da irgendwie einen Downhill, den ich ballern will und so. Das geht wirklich beides. Also ich mag das ja auch gerade richtig gerne, voll irgendwie die Seele mir aus dem Leib zu laufen, richtig schnell zu sein. Und dann aber auch wieder, wenn das Segment geendet hat, wieder mir Blümchen anzuschauen.
Juliane, das hat Spaß gemacht.
Wir lieben Hartmut Rosa.
Wir lieben Hartmut Rosa.
Kauft die Bücher von ihm, geht zu seinen Vorträgen, er ist einfach toll.
Wir lieben Trailrunning, wir lieben Trailrunner.
Ja. Mit Hartmut Rosa auf dem Trail unterwegs zu sein, ne? Ich würde alles dafür geben, wirklich. Ja.
Und uns ist wirklich nochmal wichtig, abschließend nochmal als Disclaimer, ja, auch um jetzt Hate-Mail präventiv sozusagen abzuwehren, ist voll okay, wie jeder das und jede das da draußen macht. Jeder hat seinen eigenen Weg, Trailrunning auszuüben und es ist auch gut so. Wir wollten nur einen Gedankenanstoß angeben und eine gesellschaftliche Beobachtung hier beschreiben.
Ein sehr schönes Schlusswort. Bleibt uns gewogen und
bis bald. Ciao, ciao.
Tschüss.